HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen ersten Adventssonntag. Die Deutschen sind ja bekanntlich weltweit die leidenschaftlichsten Brotliebhaber. Die größte Vielfalt frisch und substanzreich. Tatsächlich ist ja Brot unser elementarstes Lebensmittel. Aber in vielen Weltreligionen, da haben die Menschen nicht genug fürs tägliche Brot. Daran erinnert unter anderem die kirchliche Hilfsorganisation Brot für die Welt, deren zentrale Spendenkampagne heute am ersten Advent eröffnet wird. Für uns mal ein Anlass, dem nachzugehen. Was bedeutet uns eigentlich das Brot? Und was brauchen wir wirklich zum Leben? Das ist heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema im zweiten Teil der Sendung. Zunächst aber ein Blick auf aktuelle Ereignisse in Religion und Kirche in dieser Woche. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche konnte bislang eine gleichgeschlechtliche Ehe ein Kündigungsgrund sein. Auch wer nach einer Scheidung ein zweites Mal heiratet, musste damit rechnen, den Job zu verlieren. Kirchen haben grundgesetzlich verbrieft ein eigenes Arbeitsrecht. Und das ist zuletzt heftig kritisiert worden. Jetzt haben sich die Bischöfe auf Grundzüge eines neuen katholischen Arbeitsrechts verständigt. Demnach soll das Privatleben der Mitarbeitenden für den kirchlichen Arbeitgeber keine Rolle mehr spielen. Von den Angestellten wird aber weiterhin eine, Zitat, positive Grundhaltung und Offenheit gegenüber der Botschaft des Evangeliums erwartet.
Pastoralreferent Bruno Schrage von der Caritas bescheinigt der Reform, dass sie weitgehend das Privatleben der Beschäftigten in Ruhe lässt.
Das ist positiv, dass man gemerkt hat, dass dieses gesinnungsethische Durchregieren einer säkular-pluralen Gesellschaft nicht mehr entspricht.
Das bedeutet zum Beispiel, dass Geschiedene, die ein zweites Mal heiraten, künftig ebenso wenig mit einer Kündigung rechnen müssen wie queere Paare, die offen und offensichtlich zusammenleben. Bruno Schrage stellt sich aber die Frage,
ob alle Bischöfe gleichermaßen schon diversitätsfähig sind, das weiß ich nicht.
Möglichkeiten zu intervenieren hätten konservative Bischöfe immer noch, kritisiert auch Theo Schenkel. Der Transmann und katholische Religionslehrer gehört zu Out in Church, einer queeren Initiative, die sich für eine angstfreie Kirche einsetzt.
Also ein Beispiel ist erstmal, dass vieles immer noch sehr unklar formuliert ist, dass die private Lebensführung eben ja kein Kündigungsgrund ist. Die Frage bleibt hier aber, wie lange ist meine Lebensführung privat? Eine Eheschließung beispielsweise ist nun mal eigentlich ein öffentlicher Akt.
Die katholische Kirche lehnt ja die gleichgeschlechtliche Ehe ab. Wenn nun ein kirchlich Beschäftigter seinen Partner feierlich und öffentlich heiratet, dann könnte ein Bischof darauf bestehen, dass hier grundlegende Werte der katholischen Kirche verletzt würden.
Das ist letztendlich dann die Auslegungsfrage wiederum.
Ein anderer Kritikpunkt, eine Kündigung droht bei kirchenfeindlichem Verhalten.
Da ist natürlich genauso die Frage, ab wann bin ich kirchenfeindlich? Vieles ist letztendlich dann Auslegungssache des jeweiligen Bischofs.
Und Beschäftigten, die aus der Kirche austreten, droht weiterhin die sofortige Kündigung.
Ich glaube, hier verkennt man die vielfältigen Gründe, warum Menschen austreten. Das einfach in eine binäre Form von Schwarz-Weiß zu bringen, ist anachronistisch. Menschen treten aus ganz unterschiedlichen Gründen aus dieser Kirche aus.
Für die Umsetzung der Reform sind nun die einzelnen Bischöfe zuständig.
Ich erwarte, dass die einzelnen Bischöfe dann auch die Grundordnung in ihren Diözesen umsetzen. Alles andere wäre aus meiner Sicht nicht vorstellbar.
Erklärt Matthias Mitscherlich. Er ist Direktor des Caritasverbandes für das Bistum Dresden-Meißen. Er setzt auf die Liberalisierung, denn gerade im Osten Deutschlands kann man keine Mitarbeitenden gewinnen, wenn man beim Arbeitsrecht weiter auf die konservative katholische Morallehre pocht.
Die katholischen Bischöfe haben sich auf ein neues kirchliches Arbeitsrecht verständigt. Wesentliche Eckpunkte und erste Reaktion darauf hat unser Reporter Michael Hollenbach zusammengefasst. Die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat in dieser Woche ihren Umweltpreis verliehen und er war in diesem Jahr ein Waldpreis. Die Landeskirche, die ja das Stichwort Wald schon im Namen hat, hatte Gemeinden, Kirchenkreise und kirchliche Einrichtungen eingeladen, sich zu bewerben, die sich besonders um den Erhalt des Waldes kümmern. 17 Bewerbungen waren eingegangen und weil in den Corona-Jahren kein Umweltpreis verliehen werden konnte, gab es in diesem Jahr gleich mehrere Preise. Gewonnen hat unter anderem ein Projekt aus Willingen.
Herzlichen Glückwunsch an die Kirchengemeinde Willingen.
Die Urkunde feierlich übergeben von Kassels Regierungspräsident Marc Weinmeister an Pfarrer Christian Röhling.
Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich habe durch diese Beschäftigung dieses Jahres einen ganz anderen Blick für den Wald selber gewonnen.
Und nicht nur er, auch viele Kinder und Senioren in seiner Kirchengemeinde in Willingen. Denn sie alle haben teilgenommen an einer Baumpflanzaktion, die sich Pfarrer Röhling überlegt hatte.
Die Senioren haben sich mit den Kindern an diesem Waldstück getroffen und dann wurde gepflanzt, gegraben, gegossen, gegenseitig die Bäume festgehalten, haben zusammen im Wald gesessen und gepicknickt und sich über den Wald und die Bäume unterhalten. Und auch die Senioren haben von den Kindern doch einiges gelernt.
Allen hat die gemeinsame Aktion Spaß gemacht. Deshalb ist es nicht nur bei der Waldaktion geblieben.
Und dann waren die Senioren auch eingeladen, als die Vorschulkinder aus dem Kindergarten mit einem Gottesdienst verabschiedet wurden, aus der Kindergartenzeit. Und da waren dann die Senioren mit dabei und haben ihre kleinen Sprösslinge auch wieder gesehen.
Das alles fand die Jury der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck gut und hat sich deshalb entschieden, der Gemeinde Willingen den Waldpreis in der Kategorie generationenübergreifend zu übergeben. Neben der Kirchengemeinde Willingen wurden in zwei weiteren Kategorien Gewinner geehrt. Sprecherin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Anja Behrens.
Wir haben den Kirchenkreis Hanau in der Kategorie Jugend. Wir haben die Kindertagesstätte in Willingshausen im Schwalm-Eder-Kreis in der Kategorie Kinder. Ja, die Preisträger kommen quer durch die ganze Landeskirche.
Jeder der drei Gewinnerprojekte bekommt 1.000 Euro Preisgeld. Und das wird beispielsweise in der Kirchengemeinde Willingen auch wieder in die Kinder- und Seniorenarbeit fließen. Pfarrer Röhling.
In Zukunft wird es immer am Ende des Kindergartenjahres eine Baumpflanzaktion für Vorschulkinder geben.
Und die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck selbst möchte an die vielen Aktionen ihrer Gemeinden anknüpfen. Man plane ab kommendem Frühling im ganzen Kirchengebiet zwischen Hanau und Kassel innerhalb von 10 Jahren rund 700.000 Bäume zu pflanzen.
Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat in dieser Woche ihren Umweltpreis verliehen, in diesem Jahr als Waldpreis, unter anderem an die Kirchengemeinde Willingen für ihr Projekt Zusammenwachsen, integrativ den Wald entdecken. HR-Reporterin Vanessa Rella stellte uns das Projekt vor. Es ist jetzt fast ein halbes Jahr her. Anfang Juni wurde der frühere Regens im Bistum Limburg, Christoph May, tot aufgefunden. Und schnell wurde deutlich, er hatte sich selbst getötet. Dem vorausgegangen war ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten, mit Bischof Betzing, der May aufgrund von Missbrauchsvorwürfen beurlaubt hatte. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat hatte sich schon damals mit diesem Fall beschäftigt. Damals blieb noch vieles im Unklaren. Anne-Kathrin, du hast jetzt nochmal nachgefragt. Hat sich denn in diesen Monaten seit dem Suizid etwas getan?
Ja, aber nur intern. Das hat das Bistum Limburg auf Nachfrage erklärt. Es gibt eine unabhängige Aufarbeitung, die wird von einer Juristin geleitet. Inzwischen ist klar, an den Vorwürfen, um die es hier im Juni ging, war etwas dran. Sie wären aber nicht strafrechtlich relevant gewesen, so formuliert es ein Bistumssprecher. Das heißt, es wäre nicht zu einem Verfahren vor Gericht gekommen, weil es eher um übergriffiges Verhalten gegangen sei. Und das hätte keine juristischen Folgen gehabt, aber eben arbeitsintern, disziplinarisch. Das war ja auch der Fall. Also Betzing hatte May kurz vor dessen Tod von seinen Aufgaben entbunden, eigentlich ja nur beurlaubt für die Zeit der Aufarbeitung. Worum genau es geht, also was man jetzt unter übergriffiges Verhalten verstehen soll, das ist nicht klar. Aber es geht eben nicht um Missbrauch im eigentlichen Sinn und erst recht kein Kindesmissbrauch. Der steht ja bei solchen Vorfällen oft im Raum. Und das ist jetzt, glaube ich, an dieser Stelle auch wichtig, das aufzuklären und klarzumachen an dieser Stelle.
Ist denn der Fall jetzt damit abgeschlossen?
Nein, die Aufarbeitung läuft tatsächlich noch. Intern, die Ergebnisse werden wohl auch nicht voll veröffentlicht aus Persönlichkeitsschutz, sagt das Bistum. Aber es gibt eben ein großes Interesse an dem Fall. Das muss man sich auch bewusst machen. Eben auch von Seiten der Laien. Die haben sich ins Bild setzen lassen in der Diözesanversammlung. Die haben da das Recht drauf und darauf haben sie auch gepocht. Das Bistum hat auch darauf reagiert. Die Diözesanversammlung hat ja tatsächlich auch Mitspracherechte im Bistum Limburg. Und mit dem Präsidenten der Diözesanversammlung habe ich gesprochen, um mal das Laienbild in diesem Fall zu bekommen.
Okay, und hat der denn noch etwas berichten können?
Unter anderem hat er mir bestätigt, dass es schon früher mindestens einen weiteren Vorwurf gegen May gegeben haben soll. Das soll jetzt in der Aufarbeitung herausgekommen sein und ist durchaus brisant. Also es soll ein Gespräch gegeben haben in der Zeit, als Limburg keinen Bischof hatte, zu einem Vorwurf. Dazu soll es aber kein Protokoll und keine Vermerke geben. Später ist May dann Regens geworden. Also er wurde befördert. Die Frage ist, warum ist das da nicht Thema gewesen? Und hatte dieses Gespräch, was es ja vorher gegeben hat, keine Konsequenzen? Der Bistumssprecher Stefan Schneller hat mir davon nicht berichtet, aber er hat gesagt, Bischof Betzing hat von Vorwürfen, als er May zum Regens gemacht hat, nichts gewusst. Das war im Frühjahr 2018. Die Diözesanversammlung, also das Laiengremium, das fordert Konsequenzen. Also das soll eben nicht mehr vorkommen. Bei der jetzt noch laufenden internen Aufarbeitung wird mit Betroffenen gesprochen und auch in den Gemeinden, in denen May bis 2018 tätig war. Da wird jetzt also tatsächlich ganz genau nachgefragt.
Hintergründe und neue Erkenntnisse aus dem Bistum Limburg zu dem Suizid des früheren Regens Christoph May. HR-Inforeporterin Anne-Kathrin Hofstraat hat das für uns recherchiert.
HR-Info. Himmel und Erde.
Die Advents- und Weihnachtszeit ist traditionell auch Zeit des Spendensammelns. Und so wird heute im Trierer Dom die bundesweite katholische Adveniat-Weihnachtsaktion eröffnet. Die hat das Wort Advent ja schon im Namen. Das Lateinamerika-Hilfswerk sammelt in diesem Jahr unter dem Motto Gesundsein fördern. Das ist ein sehr wichtiges Thema für die Menschen in Lateinamerika. So ist in Guatemala ungefähr jedes zweite Kind unterernährt. Alle 40 Minuten stirbt nach Berechnungen von UNICEF ein Kleinkind in diesem Land.
Schwester Chiani Ramos leitet das Kleinkindpastoral im Bistum Santiago de Guatemala. Es gebe eine Gesundheitsversorgung, aber nur gegen Geld und damit nur für Reiche. Die Mehrheit der Bevölkerung könne sich das nicht leisten. Und genau da setzt Schwester Chiani mit den Mitarbeitenden an. So haben sich die Helfer zum Beispiel während der Corona-Pandemie darum gekümmert, dass Medikamente, Hygieneartikel und Lebensmittel zu den Menschen kamen.
Zum anderen nutzen wir auch die Adveniat-Spendengelder für die Arbeit der Kleinkindpastoral, die auf längere Sicht angelegt ist, auf eine Veränderung der Gesundheitssituation eben für die Schwangeren, für die Familien, die Kinder haben bis zu 6 Jahren. Und wir verwenden da die Spendengelder ganz konkret, um zum Beispiel Hefte zu drucken, in denen die Familien die Entwicklung ihres Kindes eintragen können. Die Kinder werden gewogen, gemessen. Und das ist eine Arbeit, die vielleicht noch wichtiger ist, wenn man das so gewichten möchte.
Bischof Eugenio Cota lebt und arbeitet im Amazonasgebiet. Auch er ist nah dran an den Menschen. Mit Hilfe des Adveniat-Hilfswerkes, sagt er, ist es möglich, zum Beispiel den Indigenen zu helfen. Und sehr wichtig für die Menschen zwischen Brasilien und Bolivien sei das sogenannte Caritas-Boot, das eine medizinische Grundversorgung anbietet.
Es handelt sich hier um ein Boot, das mehr oder weniger 25 Meter lang ist. Und dort befinden sich 2 kleine Arztpraxen. Und das, was Adveniat in diesem Projekt bieten kann, ist eine Hilfe für die Bezahlung der Krankenschwester, der Medikamente. Denn wenn wir die Leute untersuchen und nichts anbieten können, kommt es zu keinem anderen Ergebnis.
Das ist fundamental.
Heute am ersten Advent wird in Trier die bundesweite Adveniat-Aktion der katholischen Kirche eröffnet. Das Lateinamerika-Hilfswerk sammelt in diesem Jahr unter dem Motto Gesundsein fördern. Claudia Krell hat uns beschrieben, was mit den Hilfsgeldern vor Ort geschieht. Und auch die evangelische Kirche eröffnet heute ihre Spendenaktion für das Hilfswerk Brot für die Welt. Beide Hilfswerke erinnern daran, wie vielen Menschen das Nötigste zum Leben fehlt. Brot ist ja eins unserer elementarsten Lebensmittel. Und gerade wir Deutschen sind ja richtige Brotliebhaber. Aber zugleich heißt es schon in der Bibel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit der evangelischen Pfarrerin Dagmar Pruin gesprochen. Sie ist die Direktorin des Hilfswerks Brot für die Welt. Und er hat sie gefragt, ob die Welt eigentlich noch ganz buchstäblich Brot braucht.
Ja, Menschen brauchen genug zu essen. Und die skandalöse Zahl ist die, dass heute noch 800 Millionen Menschen weltweit an Hunger leiden. Und diese Menschen brauchen Brot oder sie brauchen Hirse oder sie brauchen Reis. Auf jeden Fall brauchen sie Dinge, die den Magen satt macht, um in Würde leben zu können.
Sie haben eben schon eine Zahl genannt, 800 Millionen. Wie ist denn da die Bilanz? Wir haben ja 3 Jahre Corona, wir haben jetzt 9 Monate Krieg. Schlägt sich das nieder?
Ja, die Hungerzahlen an sich steigen wieder, nachdem sie einige Jahre gesunken waren. Wir müssen davon ausgehen, dass die Corona-Krise 150 Millionen Menschen in den Hunger getrieben hat. Und wenn wir jetzt vom Ukraine-Krieg sprechen, also vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dann müssen wir damit rechnen, dass aufgrund der Kriegsfolgen, also auch Inflation oder Preissteigerung mit Blick auf Gas und Öl, noch einmal 50 Millionen Menschen mehr in den Hunger getrieben worden sind.
Ist natürlich für so eine Institution wie Sie wahrscheinlich sehr entmutigend, dass Hilfe im Grunde dann doch auch immer wieder verdampft, wie ja der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, ich weiß nicht, ob es der Tropfen auf dem heißen Stein ist, weil die Arbeit von Brot für die Welt setzt ja darauf, dass Ernährung gesichert wird. Und das heißt, wir fahren ja nicht hin und verteilen mit Lastwagen dann den Reis, sondern wir sorgen dafür, dass Reis zum Beispiel oder andere Getreidesorten so angebaut werden können, dass sie auch der Klimakrise trotzen können, dass es neue Anbaumöglichkeiten gibt, dass es Wetter-Apps gibt, an der richtigen Stelle das Richtige anzubauen. Und von daher ist es nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern diese Hilfe ist ja langfristig und hilft dadurch, Menschen in Würde zu leben. Aber es ist natürlich frustrierend, dass die Klimakrise so viel zunichte macht. Und es ist natürlich schrecklich, welche Folgen der russische Angriffskrieg auf die Ukraine tatsächlich weltweit hat.
Frau Prün, Brot für die Welt engagiert sich ja inzwischen auch sehr stark in Klimafragen. Sie haben jetzt das Stichwort eben auch schon angedeutet. Warum machen Sie das jetzt auch in diesem Jahr wieder zum Aktionsschwerpunkt? Sie sind ja letztlich keine Umwelthilfe.
Das stimmt, aber ohne den Kampf gegen die Klimakrise können wir auch den Hunger auf der Welt nicht besiegen. Die Klimakrise ist ein großer Hungertreiber und das Ungerechte ist, dass die Menschen, die sie am wenigsten verursachen, die Menschen im globalen Süden am stärksten unter der Klimakrise zu leiden haben. Deswegen ist die Klimakrise die Gerechtigkeitsfrage unserer Zeit. Und um den Hunger und die Armut zu bekämpfen, setzen wir uns so in diesen Fragen ein.
Das tägliche Brot für die Ärmsten der Armen ist es noch immer nicht sicher und wird durch die Klimakatastrophe immer mehr bedroht. Klaus Hofmeister hat darüber mit Dagmar Prün gesprochen, der Direktorin des evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt. Was uns Brot bedeutet, damit beschäftige ich mich heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Die Deutschen halten sich ja selbst für die Brotweltmeister. Nirgendwo sonst ist die Auswahl so groß und vielfältig. Aber auch andere Länder und Kulturen halten Brot für ein wichtiges und wertvolles Lebensmittel. In Ägypten zum Beispiel bestimmt Brot den Alltag und auch die Politik.
Eine Bäckerei im Süden Kairos. Mahmoud und seine Kollegen formen im Eiltempo handflächengroße Teiglinge und legen sie auf das quietschende Laufband des Ofens.
Brot ist einfach das Wichtigste für uns Ägypter, für jeden Einzelnen von uns.
7000 der kleinen Brote backen sie in dieser Bäckerei jeden Tag. Eins kostet ein ägyptisches Pfund, umgerechnet etwa 4 Cent. Aber niemand würde hier nur ein Brot kaufen. Mindestens 5 lassen sich die meisten in die Plastiktüten packen. Aber mit den aktuellen Preisen sind die Käufer nicht glücklich.
Früher habe ich 2 Brote für ein Pfund bekommen und die waren auch noch größer. Möge Gott Gnade mit uns haben.
Bäcker Mahmoud kann die Klagen verstehen. Die gestiegenen Preise machen auch sein Leben schwer.
Speiseöl ist teurer geworden. Ein Kilo Zucker kostet heute 20 Pfund. Vor kurzem waren es noch 14. Wer kann sich das noch leisten?
Auch wenn die Inflation fast alle Produkte und Dienstleistungen betrifft, hat der Preis für Brot eine besondere Bedeutung. Warum das so ist, erläutert Nada Arafat, Journalistin des unabhängigen Nachrichtenportals Mada Masr.
Ägypten ist das einzige Land, in dem das Wort für Brot, Aish, Leben bedeutet. Das hat sich auch bei den Forderungen der Demonstranten während der Revolution 2011 gezeigt. Das Erste, was die Menschen gefordert haben, war Brot. Das kam noch vor den Forderungen nach Freiheit und sozialer Gerechtigkeit.
Das unterstreicht auch Jessica Barnes. Die US-amerikanische Geografieprofessorin hat gerade ein Buch über Brot, Politik und Sicherheit in Ägypten veröffentlicht. Bei der Buchvorstellung in Washington Ende Oktober sagte sie, die Forderung nach Brot habe 2011 nicht nur symbolische Bedeutung gehabt.
Es war auch buchstäblich so gemeint. Einige Demonstranten trugen Brot mit sich herum, andere haben sich Helme aus Brot gebastelt. Sie riefen nach Brot, schließlich essen sie das jeden Tag zu jeder Mahlzeit.
Nach Angaben der Nationalen Statistikbehörde werden jährlich mehr als 20 Millionen Tonnen Weizen in Ägypten verarbeitet, hauptsächlich zu Brot. Mehr als die Hälfte davon werden importiert. Die mit Abstand wichtigsten Lieferanten waren Russland und die Ukraine bis zum russischen Angriff auf das Nachbarland im Februar. Die Regierung in Kairo musste handeln und schloss eilig Importverträge mit Frankreich, Rumänien, Bulgarien und Indien. Jessica Barnes.
Die Aussicht, dass ihrem Land der Weizen ausgehen könnte oder dass es nicht genug anständiges Brot gibt, ist für Ägypten eine existenzielle Bedrohung. Für die Armen im Land, genauso wie für die Stabilität des Staates. Die Geschichte hat es gezeigt, die Bevölkerung hält die Füße nicht still, wenn es kein gutes Brot gibt.
Um Unruhen vorzubeugen, wird Brot vom Staat stark bezuschusst. Nach Angaben der Regierung haben aktuell mehr als 2/3 der Ägypter Anspruch auf Brot, das noch günstiger ist als in der Bäckerei von Mahmoud. Dafür gibt der finanziell angeschlagene ägyptische Staat Jahr für Jahr Milliardensummen aus.
Wie das Brot in Ägypten Alltag und Politik bestimmt, das beschrieb uns AD-Korrespondent Moritz Behrendt aus Kairo. Brot nicht einfach nur Nahrungsmittel, sondern im wahrsten Sinne Lebensmittel. Darum geht's heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Und das bedeutet, Brot ist nicht einfach nur da, um satt zu machen. Um das Brot herum rankt sich zum Beispiel oft auch eine Gemeinschaft. Und das wird spürbar an den Orten, wo in den vergangenen Jahren die gemeinschaftlichen Brotbacköfen und gemeinsame Backtage im Dorf wiederbelebt wurden.
Johann Draxler öffnet die Tür des alten Backhauses in Haarlem. In dem 700-Einwohner-Dörfchen bei Wabern wird Tradition großgeschrieben und deshalb auch einmal im Monat das Backhaus angeheizt und Brot gebacken.
So, und dann kommt die Asche hier vorne rein und dann wird er ausgekratzt. Und danach wird mit der Bäckerfahne ausgewischt und dann wird das Brot eingeschossen.
Der Ofen ist vorgeheizt, die Glut gut. Nun kann das Brot eingeschossen werden. Und vor allem an so einem Backtag wird Dorfgemeinschaft gelebt, sagt Draxler.
Da guckt jeder rein. Und vor allen Dingen der Zusammenhalt mit den Frauen und Männern zu backen. Wir leben es vor, um anderen zu zeigen, dass es auch so geht.
Gemeinschaft leben und erleben, das ist es, was die Dorfgemeinschaft in Haarle ausmacht. Und für Ingrid Schmidt sind Backtage mit vielen Erinnerungen verbunden.
Meine Mutter hat schon im Dorf hier Brot gebacken. Da bin ich schon als Kind mitgelaufen. So bin ich dann dabei gekommen. Und für uns Kinder war dieser Backtag was ganz Besonderes.
Und das ist bis heute so. Auch bei Irmtraut Steinbach hat das gemeinsame Backen mit ihren Freundinnen im Dorf gerade seit ihrer Pensionierung eine ganz besondere Bedeutung, erzählt sie.
Da war ich eigentlich glücklich und war in der Gemeinschaft und habe mich von Anfang an wohlgefühlt und mache es auch bis heute noch gerne.
Zumal es an so einem Backtag in Haarle nicht nur heißes Brot, sondern auch viele heiße Gerüchte aus dem Dorf gibt.
Dann gehen halt auch mal Neuigkeiten durch und es werden auch mal ein paar Problemchen mal durchgesprochen. Und da gibt es auch mal einen Ratschlag und es ist einfach immer wieder schön.
Besonders stolz ist die Backgruppe in Haarle, dass sie eine alte Tradition pflegt, die alle einbindet. Inzwischen sogar junge Dorfbewohner, sagt Jutta Gerhold.
Deswegen haben wir uns jetzt auch unseren Backtag von Freitag auf Samstag verlegen müssen, weil eben die noch arbeiten. Wir haben jetzt schon 6 oder 8 Leute getroffen, die dann da mithelfen wollen.
Natürlich gibt es in Haarle noch viele Vereine, Feuerwehr, Sportverein und auch die Kirchengemeinde ist noch sehr aktiv. Das alles geht aber nur durch viel Eigeninitiativen und den Willen aller, zusammenzustehen und vor allem auch die älteren Menschen im Dorf einzubinden. Und da sind das Backhaus und die Backtage ein ganz wichtiger Faktor, sagt Reinhold Gerold.
Das hat uns auch ein bisschen zusammengeschweißt und jeder ist da auch mit Herzblut dabei, um dieses ganze Ding fortzuführen.
Brot macht nicht nur satt, es stiftet auch Gemeinschaft, zum Beispiel beim gemeinsamen Backtag am örtlichen Brotofen. Ganz im Sinne des biblischen Satzes, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Davon berichtete uns HR-Inforeporter Rainer Janke. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Empfehlen will ich Ihnen auch unseren Newsletter zu Religion und Kirche im HR. Alle 14 Tage interessante Hinweise auf Sendungen und Themen. Demnächst zum Beispiel auf unser umfangreiches Weihnachtsprogramm. Den Newsletter können Sie ganz einfach abonnieren bei uns im Netz auf der Seite www.hr.de/Religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.